Ja, schön, dass ihr hier seid. Ich weiß, heute ist ein besonderer Tag, weil das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Amen. Und ich glaube wirklich, dass Gott uns heute begegnen möchte an diesem Sonntagmorgen. Es ist nicht umsonst, dass wir eine Stunde früher aufgestanden sind, weil Gott hat was vorbereitet und wir wollen von ihm erwarten. Es ist seine Kraft und mein Gebet für heute ist wirklich, dass wir neu das erste Mal diese Hoffnung wirklich von Ostern erfahren und auch die Kraft und neuen Mut bekommen für unser Leben. Amen. Und ich möchte mit einer Geschichte starten aus dem Johannesevangelium Kapitel 11. Ist eine lange Geschichte, ich werde sie etwas zusammenfassen, ihr könnt sie aber später nachlesen, 1 bis 46. Hört einfach zu. Da war ein Mann namens Lazarus, der wohnte in Bethanien und er war schwer erkrankt. Im selben Dorf wohnten auch seine Schwestern Maria und Martha. Und weil ihr Bruder Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus mitteilen: Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. So machten er und seine Jünger sich erst 2 Tage später nach dieser Nachricht auf nach Bethanien, um den Lazarus zu besuchen. Und als sie in Bethanien ankamen, erfuhr Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab war. Sagt mal alle 4 Tage. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten. Darauf erwiderte ihr Jesus: Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wenn er lebt und an mich glaubt, wird er niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Es waren dort viele Trauergäste und Jesus sah, wie sie um Lazarus weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Und auch Jesus weinte. Dann ging er zum Grab, eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte, und befahl den Anwesenden: Schafft den Stein weg. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte: Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist doch schon 4 Tage tot. Hab ich dir nicht gesagt, entgegnete ihr Jesus, du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst? Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete: Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut: Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Amen. Das ist doch mal ein Zeugnis so für einen Sonntagsgottesdienst. Also ich finde, wir sollten sowas öfter hier hören, solche Zeugnisse. Und Jesus hat da schon viele Wunder vorher getan. So verwandelte er zum Beispiel Wasser in Wein, er heilte viele Kranke. Er vermehrte das Brot, aber dieses Wunder war bis dahin das Größte, welches er tat. 4 Tage war er schon tot. Kurz zur Info, fängt der Körper an zu verwesen. Das heißt, Lazarus war wirklich tot. Und mit diesem Wunder bewies Jesus, dass er die Macht hat über Leben und Tod. Und das bestätigte ihn weiter als den Messias, den Sohn Gottes, den kommenden Retter. Und er stärkte den Glauben der Jünger. Und das soll es auch uns heute, es soll uns stärken in unserem Glauben und einfach heute auch vorbereiten auf das, was Jesus auch in unserem Leben tun möchte persönlich. Denn er kennt uns und weiß genau, was wir brauchen, was uns beschäftigt. Und das ist mein Gebet wirklich für heute, dass wir diese Begegnung haben mit dem lebendigen, auferstandenen Jesus. Nicht jeder fand allerdings gut, was Jesus so getan hat. Und nicht jeder glaubte an ihn. Der eine Teil des Volkes krönte ihn nach diesem Wunder zum König. Und die anderen, die Hohepriester, die beschlossen, Jesus zu töten. Es wurde ihnen etwas zu unbequem mit diesem Jesus. Und ich glaube, wir kennen das auch so ein bisschen aus unserem eigenen Leben. Wenn man ständig bei der Arbeit oder vielleicht manchmal auch in der Familie über Jesus erzählt oder vom Gottesdienst, wie wir berührt wurden, dann findet das nicht unbedingt immer dieselbe Begeisterung, die wir haben. Manchmal ärgert das sogar Leute richtig, wenn man ständig aus der Bibel irgendwas zitiert. Jesus wusste schon, bevor er zu Lazarus ging, dass er Probleme kriegen wird und dass sein Leben in Gefahr ist. Und er hätte es vermeiden können, aber er tat es nicht, weil das Leben seines Freundes war ihm wichtiger als sein eigenes Leben. Und dies ist schon eine Vorschau auf den Tod, den er selber erleben musste am Kreuz, den Weg, den er ging, um mit seinem eigenen Leben für unser Leben zu bezahlen, aus Liebe, damit wir errettet sind. Und es gibt keine größere Liebe als die, dass jemand sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe Gottes. Und wir, würden wir das auch machen? Würden wir für Freunde sterben? Würden wir unser Leben hingeben für jemanden? Das ist gar nicht so einfach, die Frage. Aber ich glaube nicht, dass Gott das möchte, weil hat selber schon sein Leben hingegeben. Wir müssen nicht den Tod sterben und müssen nicht den Weg gehen, den Jesus gegangen ist. Das konnte nur er. Er ist das perfekte Opfer und er hat alles vollbracht. Durch seinen Tod am Kreuz ist alles vollbracht. Aber ich glaube und ich weiß, dass Jesus gesagt hat, wir sollen einander lieben. Und sind wir wirklich bereit, füreinander da zu sein, einander zu helfen, auch wenn es uns etwas kostet, Zeit, Ressourcen, wenn es unangenehm wird, jemand trösten, begleiten oder für jemand beten? Die Auferweckung des Lazarus holte Lazarus in das irdische Leben zurück. Sie war ein Vorbote der Auferweckung Jesu. Und diese Auferweckung hatte noch eine viel größere Bedeutung, weil Jesus schenkte dadurch ewiges Leben. Ein Leben, das über diese Welt hinausgeht. Und das ist genau das Wunder, das allergrößte Wunder, was wir jetzt an Ostern feiern. Und das wollen wir uns jetzt etwas genauer anschauen in der Predigt. Es ist ein Riesenthema. Ich habe viel darüber gefunden, dazu gefunden. Und ich werde es etwas komprimieren, um den Rahmen nicht zu sprengen. Ich darf ja über alles predigen, aber nicht über eine Stunde. Deswegen. Also die Auferstehung Jesu Christi, was ist das? Die Auferstehung Jesu Christi, er ist am dritten Tag auferstanden und das ist die zentrale Botschaft unseres Glaubens. Sie bestätigt die Wahrheit unseres Glaubens, des Christentums und den Bund, den neuen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Und der Apostel Paulus, der bringt das richtig gut auf den Punkt. Er sagt, ohne die Auferstehung hätte unsere Predigt keinen Sinn und euer Glaube keine Grundlage. Mit anderen Worten, ich könnte jetzt aufhören zu predigen. Und die Bibel berichtet sehr viel über den Tod und die Auferstehung. Und wir lesen und hören, wie Jesus schon mehrmals vorher gesagt hat, dass er viel leiden muss, von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen wird, getötet wird und am dritten Tag auferstehen wird. Er hat es schon angekündigt, aber keiner hat ihn wirklich ernst genommen. Und so erfüllte es sich. Jesus wurde zum Tode verurteilt und starb qualvoll am Kreuz und wurde begraben. Daran haben wir uns Karfreitag erinnert. Wer hier war, wir haben eine wunderbare Predigt von Pascal Ahlig gehört mit dem Titel »Warum musste Jesus sterben?« Doch dann kam der Sonntagmorgen. Sagt mal alle, doch dann kam der Sonntagmorgen. Sehr gut, merken. An dem ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein vor der Gruft weggenommen. Das Grab ist leer. Halleluja. Amen. Ist gut, das zu hören, aber es ist gut, die Dinge auch einmal selber zu prüfen. Und ich möchte einen kurzen Faktencheck machen. Ist es wirklich wahr? Es ist natürlich, wird nicht allumfassend sein, aber es soll einfach eine kleine Anregung sein, selber einfach nochmal Dinge auch zu hinterfragen vielleicht oder nachzuforschen, zu prüfen. Wir sollen alles immer prüfen. Keiner hat die Auferstehung selber gesehen, aber sein Inhalt beruht auf historischen Fakten, die sich belegen lassen. Da ist das leere Grab zuerst. Ich habe ein Foto von einem Grab mitgebracht. Das ist jetzt nicht per se das Grab von Jesus, aber so sahen die Gräber aus in Israel damals zu der Zeit. Und sie wurden in einen Kalkstein gehauen, geschlagen, in einen Felsen. Und vor den Eingang wurde ein Riesenstein gewälzt. Der wog eine Tonne. Und davor war so ein vorbereiteter Schacht, seht ihr vielleicht. Und genau da wurde der reingewälzt, dass er sich verkeilte und man ihn eigentlich gar nicht wirklich wegbewegen konnte. Schon gar nicht von innen. Er war so verkeilt, da konnte man nichts machen. Und dann zu aller Sicherheit, um auf Nummer sicher zu gehen, setzten die Obersten auch noch Wachen vor das Grab und versiegelten es. Also es war eine dreifache Sicherung. Aber selbst dieser Hochsicherheitstrakt, so nenne ich ihn mal, konnte Jesus nicht halten in diesem Grab. Er ist auferstanden. Halleluja. Yes. Und das ist auch schon mein erster Gedanke zur Ermutigung. Wenn Jesus dieses Grab überwunden hat, wirklich, mehr geht nicht. Ein Riesenstein mit 1000 Tonnen, das bedeutet alles. Er hat alles überwunden. Dann möchte ich dich einfach ermutigen heute, egal wie tief das Grab ist, egal wie auswegslos deine Situation zu sein scheint, egal wie gefangen du dich fühlst oder egal wie groß deine Angst oder Sorgen sind, Jesus Christus kann dein Grab, dich aus diesem Grab rausholen, aus dieser Situation rausholen. Er hat den Tod und das Grab besiegt und so kann er auch alles in deinem Leben überwinden. In seiner Kraft. Es ist eine Kraft, die ihn dort rausgeholt hat. Es war kein Mensch, hat diesen Stein weggerollt. Es war die Kraft Gottes. Wir suchen manchmal Hilfe bei Menschen. Es ist auch gut, aber irgendwo ist dann auch die Grenze. Wenn es da nicht weitergeht, spätestens dann, so habe ich das gemacht, spätestens dann sollte man Gott anrufen. Und er ist jederzeit verfügbar. Er ist jederzeit verfügbar. Ja. Lazarus heißt übrigens, Gott hat geholfen. Auch Namen, alles in der Bibel hat eine Bedeutung. Das finde ich sehr faszinierend, jedes Detail. Lazarus hat geholfen und der Name Jesus, Jeshua, Gott ist Rettung. Gott rettet. Und Gott möchte uns helfen, das ist sein Herz. Er möchte nicht, dass es uns schlecht geht. Er möchte uns helfen. Wir dürfen ihn anrufen. Alle 4 Evangelien berichten davon, dass das Grab leer war. Doch es werden immer wieder Argumente gegen das leere Grab gebracht. Ist auch okay. So wird zum Beispiel gesagt, die Frauen hätten das Grab verwechselt. Aber dann frage ich mich, warum sind dann die Obersten nicht zu dem richtigen Grab gegangen und hätten den Leichnam rausgeholt? Eine Antwort. Oder man sagt auch, Jesus war nur ohnmächtig. Aber dann frage ich mich, wie hätte Jesus sich von diesen Grabtüchern selbst befreien können? Er wurde ja eingewickelt in strammen Tüchern und dann auch noch von innen den Stein, der ja so verkeilt war, wegdrücken können und die Wachen überwältigen können und dann auch noch schwerst verletzt auch noch weitergehen können. Auch die Bibel, alle Evangelien bestätigen, dass Jesus tatsächlich gestorben ist. Und auch, ja, ein weiteres Argument dagegen. Manchmal wird gesagt, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen. Und da kommt ein Detail ins Spiel. Es wird in Johannes Evangelium berichtet, dass die Grabtücher ganz sauber zusammengelegt waren, beziehungsweise das Schweißtuch. Sein Kopftuch wurde ganz sauber zusammengelegt und an einen besonderen Ort, so sagt es die Bibel, gelegt, im Grab. Und hätte man den Leichnam gestohlen, hätte man sich wirklich die Zeit genommen und dieses Tuch zusammengefaltet und dahin gelegt? Das einfach vielleicht hingeschmissen? Ich frage nur. Aber dieses Schweißtuch wie gesagt, jedes Detail in der Bibel hat eine Bedeutung. Und ich habe etwas dazu gehört, gelesen. Auch das gilt zu prüfen. Und zwar gibt es eine Tradition, eine hebräische Tradition, dass in einigen jüdischen Gemeinschaften diese Serviette am Tisch, im Hause am Tisch, eine ganz besondere Bedeutung hat. Und zwar, wenn der Hausherr fertig ist mit dem Essen, dann wischt er sich damit das Gesicht ab und die Hände und die Finger und schmeißt die Serviette auf den Tisch. Dann wissen alle, okay, das Mahl ist beendet. Wenn die Serviette aber noch zusammengefaltet auf dem Tisch liegt, dann heißt es, der Gastgeber, der Herr ist noch anwesend oder er wird zurückkommen. Das finde ich schon sehr beeindruckend, weil ein weiterer Beweis für die Auferstehung, das leere Grab, sind die vielen Zeugen, die Augenzeugen. Jesus erschien nach seiner Auferstehung vielen, vielen Menschen, natürlich zuerst den Frauen, das war genau richtig, Samuel. Maria und den anderen Frauen, dann den Jüngern, an einer Stelle sogar 500 Menschen auf einmal. Und sie alle waren überzeugt von dieser leiblichen Auferstehung Jesu Christi. Und man konnte sie auch noch zu der Zeit danach befragen. Also sie waren wirklich zuverlässige Zeugen. Und sie wurden alle zu mutigen Nachfolgern Jesus, die den auferstandenen Jesus Christus predigten mit Kraft, Zeichen und Wundern. Das können wir in der Apostelgeschichte lesen. Sie predigten den auferstandenen Christus. Viele Menschen gaben ihr Leben Jesus, ließen sich taufen. Und es folgten Zeichen und Wunder. Es gab Heilung. Und das Christentum breitete sich aus. Das ist auch ein guter Beweis für die Wahrheit. Und wir auch heute noch, wir sind jetzt keine Augenzeugen mehr des auferstandenen Christus. Wir können ihn nicht wirklich mit unseren leiblichen Augen sehen, aber wir können ihn erfahren. Und Ostern war nicht nur ein historisches Ereignis. Ja, es hat an dem Tag stattgefunden, aber Ostern ist jeden Tag. Ostern ist heute, Ostern ist morgen, übermorgen, weil wir können jeden Tag Jesus begegnen. Durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Maria, als sie hörte, dass Lazarus gestorben war und Jesus ihr offenbarte, ich bin die Auferstehung und das Leben, sie zweifelte gar nicht. Sie sah noch nicht mal die Auferstehung. Sie sagte schon vorher, ja, ich glaube. Gott hat ihr schon eine Offenbarung geschenkt, bevor sie überhaupt wirklich was gesehen hat. Und im Lukas-Evangelium wird berichtet von den zwei Jüngern, die nach der Auferstehung des Weges gingen, die Emmaus-Jünger. Und da ging Jesus neben ihnen, der Auferstandene. Aber sie haben ihn nicht wahrgenommen, sie haben ihn nicht erkannt. Erst später, als er sich ihnen offenbarte durch das Brotbrechen, erkannten sie, dass er es war. Aber sie sagten dann untereinander, hey, brannte nicht unser Herz, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Gott möchte uns in unserem Herzen begegnen, heute. Und es heißt in einer anderen Übersetzung, hat er uns nicht tief berührt? Wenn du diese Berührung spürst, dann kann es sein, dass Gott an dein Herz klopft. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir aufmachen oder nicht. Jesus Christus hat den Weg schon frei gemacht. Der Stein ist weg, der Weg ist frei. Der Weg zum Vater ist frei. Jesus hat alles vollbracht. Aber wir dürfen entscheiden, mache ich mein Herz dafür auf oder mache ich es nicht auf? Und ich hab ziemlich lange gebraucht, mein Herz aufzumachen. Ich weiß, Gott hat es gemacht, sonst wäre es war seine Kraft, die immer wieder angeklopft hat. Mein Herz war fast wie ein Stein, sagt die Bibel auch. Er will uns ein fleischernes Herz geben und das steinerne Herz wegnehmen. Ich habe lange gesucht nach Heilung und nach Frieden. Ich musste um die ganze Welt reisen, weil ich einfach keine Antwort gefunden habe. Und am Ende musste ich dann auf Hawaii sein. So war Gottes Weg. Bin ich auf Hawaii gelandet und dort habe ich wirklich aber auch erst nach und nach verstanden in mehreren Gottesdiensten und über Jahre hinweg, was Jesus getan hat. Und er hat so stark an mein Herz geklopft und hat dieses Herz, wirklich diese Mauer gesprengt durch seine Kraft. Und in dem Moment war der Friede Gottes da, den ich schon lange gesucht habe. Und auch Heilung. Ich habe tatsächlich körperliche Heilung erfahren. Also ich wurde gesegnet. Und seitdem brennt mein Herz für Jesus und freue mich, wenn ich das weitergeben darf. Und Jesus, als er bei Lazarus am Grab war, weinte er, als er Lazarus im Grab sah, als er wusste, er war tot, weil das ist nicht, was Gott für ihn hatte. Gott hat einfach einen größeren Plan. Es ist nicht Gottes Wille. Gott hat Leben für uns. Gott ist, ich bin die Auferstehung und das Leben. Gott ist das Leben. Bei ihm ist kein Tod, bei ihm ist Leben. Das ist das, was er hat. Leben in Fülle, ein Leben im Überfluss. Das ist Gottes Plan für uns. Und was bedeutet jetzt die Auferstehung für uns? Wir haben schon viel auch in den Liedern gesungen. Christus starb für uns an unserer Stelle, für unsere Schuld, um uns mit Gott zu versöhnen. Gott möchte nichts mehr als mit uns in Beziehung leben, weil er uns so sehr liebt. Und so war es auch am Anfang. So hat Gott den Menschen geschaffen, in Beziehung und Gemeinschaft mit ihm. Und dann kam die Zielverfehlung, so wird auch wo Sünde übersetzt. Adam und Eva vertrauten Gott nicht. Sie aßen von der Frucht des Baumes, von der sie nicht essen sollten, und wurden getrennt von Gott. Die Gemeinschaft ging sozusagen in die Brüche. Aber damit gab sich Gott nicht zufrieden. Er gab das Beste, was er hatte. Er hat selbst die Lösung gebracht für dieses Problem, um die Beziehung, diesen Riss sozusagen zwischen Himmel und Erde zu füllen mit seinem Sohn, den er gab für uns, der an unserer Stelle, wir hätten den Tod eigentlich verdient am Kreuz, aber er ging den Weg, um für uns zu sterben und um uns wieder in Verbindung mit Gott zu bringen, in Gemeinschaft mit ihm. Das heißt, durch die Auferstehung wäre Jesus nicht auferstanden, wäre sein ganzes Werk am Kreuz nichts wert gewesen. Dann wäre er tot geblieben, es hätte keine Kraft. Aber so durch die Auferstehung haben wir Vergebung unserer Schuld und sind gerechtfertigt vor Gott. Wir können frei vor den Thron Gottes kommen. Der Weg ist frei. Und Gott schenkt uns ein neues Leben. Wenn Christus auferstanden ist, dann werden auch wir mit ihm auferstehen, zu einem neuen Leben in der Kraft seiner Auferstehung. Und dies wird besonders in der Taufe deutlich, weil hier identifizieren wir uns mit dem Tod und auch mit der Auferstehung Jesu Christi. Durch unseren Glauben bekennen wir durch die Taufe, dass wir mit Christus gestorben und begraben sind. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Wir haben also Anteil an seinem Tod, aber auch Anteil an seiner Auferstehung. Die Bibel sagt, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Wir sind eine neue Schöpfung in ihm. Unsere alte Natur, unsere alte sündige Natur, die wird sozusagen begraben. Und bei der Taufe, wenn wir hier taufen in der Elimkirche, dann taufen wir als Glaubenskirche. Das heißt, der Glaube geht voran. Wir glauben an das, was Jesus getan hat und bestätigen das durch die Taufe. Und wir taufen durch Untertauchen. Und das repräsentiert auch so ein bisschen das Grab und das Sterben mit Jesus. Wir werden eingetaucht und stehen auf zu einem neuen Leben. Wir lassen unser altes Leben hinter uns. Wir bringen alles, was uns von Gott trennt, bringen wir ans Kreuz. Und da ist es besiegt. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Es hat keine Macht mehr über uns. Die Macht der Sünde und die Macht der Tod, alles ist besiegt. Und es entsteht was komplett Neues. Das Schwierigste dabei ist manchmal sich einfach, man hört das alles und das hört sich auch alles ganz gut an, aber wirklich zu vertrauen, weil Glaube ist auch Vertrauen. Wirklich vertrauen, dass Gott es gut meint. Aber wie sollte er es nicht gut meinen, wenn er alles gegeben hat für uns, wenn er sein Bestes gegeben hat? Und dieses, ich merke das, habe das Vorrecht, die Täuflinge zu begleiten. Ich merke das manchmal, die erste Frage oder eine der ersten Fragen, die bei dem praktischen Teil der Taufe immer kommt, ist, werde ich auch wieder hochgeholt beim Untertauchen? Und es braucht tatsächlich wirklich diesen Mut oder das Vertrauen, sich fallen lassen zu können und zu wissen, da holt einen auch wieder jemand hoch. Es ist nicht zu Ende, weil im Gegenteil, es geht dann erst richtig los. Und Gott hat richtig Gutes für uns. Gott hat für jeden Einzelnen einen richtig guten Plan. Wir dürfen ihm vertrauen. Das Leben mit Gott ist das Beste. Der Tod hat verloren, das ist übrigens die Überschrift meiner Predigt. Ich wollte es beim letzten Mal auch gleich am Anfang sagen, aber hier passt es auch gut. Jesus hat alle seine Feinde besiegt und auch den letzten Feind, den Tod. Und wenn er alle seine Feinde besiegt hat, dann hat er auch unsere Feinde besiegt. Da ist wirklich nichts mehr, was nicht besiegt ist. Und wenn wir uns mit ihm verbunden haben, dann gehen wir in diesen Sieg und wir haben diese Überwindungskraft durch Jesus Christus. Und niemand, ich habe zum Anfang gesagt, er hat die Macht über Leben und Tod. Niemand hat das Leben von Jesus genommen. Es hört sich immer so an manchmal, ja, er wurde zum Tode verurteilt, aber er wusste, dass er den Weg gehen wird. Und er sagt selber, niemand nimmt das Leben von mir. Ich habe die Macht, es zu lassen und auch wieder zu nehmen. Das heißt, das Leben hat gewonnen. Der Tod hat verloren, das Leben hat gewonnen. Die Liebe hat triumphiert. Und wir sind geistlich gesehen, nach Epheser 2 und im Kolosserbrief steht das auch, sind wir schon, wenn wir uns mit Jesus verbunden haben, geistlich mit ihm auferweckt. Jesus Christus lebt, er ist auferstanden, er sitzt zur Rechten Gottes und wir sitzen schon mit ihm in himmlischen Welten, heißt das. Und die leibliche Auferstehung der Toten, die steht noch aus. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, steht sehr viel über die Auferstehung. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Jesus wird wiederkommen, um seine Braut, so nennt er seine Gemeinde, zu sich zu holen, für immer. Für immer zu sich zu holen. Und wenn Jesus wiederkommt, werden die, die in Christus entschlafen sind, so steht das in der Bibel, das sind die Gläubigen, die schon verstorben sind, die werden als erstes auferstehen und sie werden einen neuen Auferstehungsleib bekommen. Einen ganz neuen Körper. Und die noch Lebenden, die zu der Zeit noch hier sind, werden, so sagt die Bibel, entrückt werden. Zusammen mit den Toten, die auferstanden sind. Und wir alle werden zusammen bei Jesus sein. Wir wissen nicht, wann das sein wird, aber es ist auf jeden Fall eine Hoffnung, die uns wirklich Mut geben soll und auch trösten soll. Ich gehe nochmal zurück auf dieses Bild mit dem Grabtuch bzw. dem Schweißtuch. Auch da, laut dieser Tradition aus den jüdischen Gemeinschaften, wie gesagt, das sind nicht alle Gemeinschaften, die das so interpretieren, da heißt es, der Hausherr faltete die Serviette und das ist zum Zeichen, dass er entweder noch nicht fertig ist oder zurückkommt. Und das auch ermutigt mich, weil jedes Detail in der Bibel ist tatsächlich wichtig. Aber Gott hat uns noch eine andere Garantie gegeben, dass wir auferstehen werden. Und zwar hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben. Wenn wir Jesus Christus angenommen haben, dann lebt der Geist Gottes in uns. Und es heißt im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das ist eine Garantie. Und ich finde es interessant, Geist Gottes lebt in uns und ich glaube, wir sind uns manchmal gar nicht so bewusst. Die Kraft der Auferstehung ist die Dynamis-Kraft. Dynamis, das ist die Kraft, die wirklich Jesus aus dieser Festung geholt hat. Und diese Kraft lebt auch in uns. Ich glaube, wir wissen manchmal gar nicht so, womit wir rumlaufen. Wir laufen mit Dynamit rum. Und Jesus selber. Ja. Ja, Amen. Es kann alles sprengen. Es kann alles sprengen. Eigentlich, wir müssen uns gar keine Sorgen mehr machen. Wir haben alles, was wir brauchen, ist in uns. Es ist alles da. Und Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und er war in diesem Grab drin. Ich bin. Er ist in uns. Christus lebt in uns. Da ist alles, wirklich alles drin. Und Gott hat sich damals Mose offenbart, als Mose den Auftrag, die Berufung von Gott erhalten hat, sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei zu führen. Und Mose fragte nur, was soll ich dem Volk sagen, wer mich gesandt hat? Und Gott sagte, ich bin, der ich bin. Und dieser Ich Bin, der mit Mose war, der ist auch mit uns und lebt in uns. Das ist der, Yes. Da komme ich gleich zum nächsten Punkt, zum letzten. Was mache ich nun mit der Botschaft, mit dieser Botschaft der Auferstehung? Und das ist eine ganz persönliche Sache. Als erstes habe ich schon gesagt, einfach selber nochmal prüfen. Kann ich das für mich annehmen? Stimmt das? Was könnte mein nächster Schritt sein? Vielleicht die Taufe? Weitersagen, verkündigen ist immer gut, weil ohne die Predigt kann auch kein Glauben entstehen. Man muss das Wort hören. Man muss die Botschaft hören. Und es gibt viele gute Dinge, die man damit machen kann. Ich habe mir auch Gedanken gemacht bei der Vorbereitung. Ich war ja schon ein bisschen vorgewarnt, welche Frage kommt. Aber ihr könnt in der Zwischenzeit für euch nochmal überlegen, was das für euch bedeutet. Für mich bedeutet das einfach, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe damals viel gelitten. Ich habe lange, lange gebraucht. Ich habe über die Hälfte meines Lebens war ich wirklich mit Suche beschäftigt. Und ich war nicht frei, mir ging es nicht gut. Und wenn ich eins nicht mag, dann ist es wirklich Leiden. Ich mag keine Krankheiten, ich mag nicht sehen, wenn Menschen leiden. Ich mag nicht sehen, wenn Menschen gefangen sind. Das ist etwas, was mich bewegt. Und zurzeit arbeite ich noch im Hospiz als Seelsorgerin seit ein paar Monaten und bin natürlich mit so vielen unschönen Sachen dort konfrontiert. Aber durch diese Botschaft der Auferstehung, durch diese Hoffnung der Auferstehung, gibt mir das Kraft und gibt mir Mut. Und ich möchte einfach mutiger werden und ich möchte einfach mehr wirklich dieses Dynamit nutzen und so wie auch die ersten Apostel einfach wirklich die Botschaft gepredigt haben, gebetet haben für Menschen. Ich möchte Veränderung sehen. Das ist das, was ich mir wünsche. Und der Apostel Paulus, der hat seinen Brief beziehungsweise das Kapitel 15, in dem es um die Auferstehung geht, abgeschlossen und hat sich dazu geäußert, sozusagen zu dem Sieg Christi über den Tod, hat er gesagt zum Schluss: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Interessant, weil Apostel Paulus hat zuerst gesagt, bleibt fest im Glauben und unerschütterlich in dem, was du empfangen hast. Es ist zuerst wichtig wirklich, dass wir unsere Beziehung mit Gott, dass wir das festhalten. Das ist das Allerwichtigste, dass wir feststehen. Feststehen auf dem Felsen, auf dem ich bin. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Dass wir uns fest mit ihm verbinden und wirklich unerschütterlich bleiben. Und dann seid überreich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn. Jesus wird wiederkommen. Wir warten auf die Wiederkunft. Wir leben jetzt so ein bisschen in der Spannung zwischen der Auferweckung Jesu und der Auferweckung der Toten. Wir sind sozusagen in dem schon jetzt, das neue Leben ist schon jetzt für uns da, aber es wird noch kommen. Und in dieser Zwischenzeit, bis Jesus wiederkommt, lädt er uns ein, einfach auch bereit zu sein und auch die Zeit gut zu nutzen. Gutes zu tun und Gott die Ehre zu geben. Amen. Ich möchte das noch einmal ein paar Gedanken etwas zusammenfassen. Der Tod hat verloren und die Liebe des Retters hat triumphiert. Jesus hat den Tod besiegt und er schenkt uns ein neues Leben. Jesus hat einen guten Plan für dein Leben. Ein Leben wirklich in Freiheit und Freude und Kraft. Ich möchte dich einfach fragen, hast du dich ihm ganz hingegeben? Hast du ihm wirklich dein Leben anvertraut? Oder Gibt es vielleicht noch Bereiche, wo du noch ein bisschen festhältst? Das ist okay. Das ist völlig okay. Bei mir hat es ehrlich gesagt 10 Jahre gedauert. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Jesus fragte Martha, bevor sie die Auferstehung gesehen hatte, vertraue ihm. Auch wenn du nicht alles verstehst, das Wichtigste zu verstehen ist, dass Jesus dich liebt. Denn er hat sein Leben für dich gegeben. Und Jesus ruft, Lazarus, komm heraus. Komm in das Leben, welches ich für dich habe. Ein Leben mit mir. Ein Leben in Fülle und ein ewiges Leben. Eine Berufung und ein Plan habe ich für dein Leben. Gott ruft uns bei unserem Namen. Wo brauchst du Freiheit? Wo brauchst du einen Durchbruch? Und dein letzter Gedanke. Als Lazarus aus dem Grab kam, war er noch eingewickelt mit Grabtüchern. Um die Hände, Füße und um sein Gesicht. Er war schon auferweckt, aber er konnte sich sicherlich schwer bewegen. Und Jesus wickelte nicht die Grabtücher ab, sondern er sagte zu den Leuten, die dort waren, er forderte sie sogar auf, nehmt ihm die Tücher ab und lasst ihn gehen. Jesus fordert auch uns auf, als seine Nachfolger ein Segen zu sein, um Menschen zu helfen, in die Freiheit zu kommen. Meine Frage, wo kannst du Menschen begleiten und helfen auf ihrem Weg? Wo kann ich ein Hoffnungsträger sein, Trost und Ermutigung schenken? Und ich möchte für uns beten. Ich möchte beten, wenn du hier bist und du sagst, ich habe noch gar nicht so richtig vertraut, ich habe mein Leben noch gar nicht so richtig Jesus hingegeben. Oder schon, aber noch nicht alles. Aber ich möchte heute wirklich diesen Neuanfang und dieses neue Leben für mich ergreifen und ihm ganz vertrauen. Und ich möchte für dich beten, wenn du hier bist und du brauchst Freiheit. Du fühlst dich so wie der Lazarus eingewickelt oder vielleicht sogar ganz in dem Grab. Da möchte ich für dich beten, für einen Durchbruch. Und ich möchte beten, dass du Frieden findest mit Gott. Weil nur er kann unsere Seele erfüllen und stillen. Und ich möchte auch für dich beten, wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus dienen und mit all meinem Sein da sein für Menschen. Aber ich brauche Kraft, ich brauche Mut. Da möchte ich für dich beten, auch für Kraft. Und wenn dich irgendwas von diesen 3 Anliegen angesprochen hat, dann möchte ich dich einfach einladen, aufzustehen. Wenn du magst, auf deinem Platz. Und ich werde dann für uns alle gemeinsam beten. Ich werde zuerst ein Gebet sprechen für die Hingabe an Gott. Wie gesagt, das kann erstmalig sein, das kann auch einfach nochmal, um das nochmal festzumachen, sein. oder wirklich alles hinzugeben. Und wenn du magst, darfst du gerne nachsprechen. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben hast. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben hingegeben hast für uns und am Kreuz gestorben bist. Für meine Schuld, um mich mit dem Vater zu versöhnen, um mich gerecht zu sprechen. Danke, dass du mir all meine Schuld vergibst und mir ein neues Leben schenkst. In deiner Kraft. Amen. Und Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Ich bete gerade für Menschen, die wirklich sich nach Freiheit sehen, Gott. Es ist deine Kraft, die Jesus auferweckt hat. Du hast den Stein, der Stein ist weg. Und so spreche ich wirklich zu jedem Stein, zu jeder Sorge, zu jeder Angst, zu jedem Grab. Es ist gebrochen, die Macht ist gebrochen. Es hat keine Kraft, es hat keine Macht. Ich spreche Leben aus, Jesus. Leben im Überfluss. Leben und Freiheit in deinem Namen, Jesus Christus. Danke, Jesus. Herr, ich spreche deinen Frieden, erfülle jeden mit deinem Frieden, Jesus. Den Frieden, den nur du schenken kannst, Gott. Schenke heute neuen Frieden, neue Hoffnung, Gott, neuen Mut, Jesus. Vater, ich bitte für Kraft, Gott, da, wo Kraft benötigt wird, Jesus. Ich bitte für, deine Ausgießung des Geistes, Vater, neu. Dass wir erfüllt werden, ja, dass wir mutig werden, Jesus, diese Botschaft, diese Hoffnung weiterzutragen, ein Segen zu sein, deinen Namen zu ehren, Jesus. Und ich danke dir, dass du unsere Gebete erhört hast. Amen.